In der Apostelgeschichte das letzte Mal in Kapitel 2, Vers 36. Ich lese den 36. Vers nochmals. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wir haben das letzte Mal ja untersucht, was es bedeutet, dass der Herr Jesus Herr ist. Und dieses Mal kommen wir zum zweiten Teil, wo die Bibel unseren Herrn den Christus nennt. Und ich denke, wenn man jetzt ein Bibelleser ist oder wenn man auch im gläubigen Elternhaus erzogen wurde, selbst wenn man landläufig traditionell christlich erzogen wurde, dann wird der Name Jesus Christus zu einer Gewohnheit. Und auch für uns gläubig ist es manchmal schwierig, die tiefen Bedeutungen dieses Namens zu begreifen. Und ich denke darum, dass es sich auch rentiert geistlich, dass es richtig ist, diesen Namen, nämlich Christus, diesen zweiten Teil des Erlösernamens, heute näher zu studieren. Das in der Regel lautet ja der Titel richtig, Herr Jesus Christus. Herr ist klar, haben wir das letzte Mal behandelt. Zeigt die Stellung unseres Herrn Jesus, dass er göttlichen Wesens ist, dass er Autorität hat und fordert, dass wir uns unterwerfen. Der Herr im tiefsten Sinne des Wortes. Jesus ist das alttestamentliche Josua oder Jehoshua. Das heißt ganz einfach, Jahwe ist Rettung. Und der Christus, das war der Gesalbte. Das ist jetzt hochinteressant. Der Name Jesus selber hat mit Errettung zu tun. Das ist der Name aus Apostelgeschichte 4, in dem man allein gerettet werden kann. Herr hat mit unserer Stellung zum Herr Jesus zu tun. Nämlich hier geht es um seine Autorität, um unsere Unterwerfung. Und Christus, das ist der Gesalbte, und Christus hat mit dem Dienst des Messias, des Erlösers zu tun. Also wir haben hier Unterwerfung, Errettung und Dienst. Alle drei Dinge, die auch das Leben eines Gläubigen prägen. Christos ist griechisch und heißt der Gesalbte. Das ist nichts anderes wie das hebräische Maschiach. Da kommt unsere, sagen wir, geläufige Ausdrucksweise der Messias her. Es bedeutet eigentlich gar nicht so Geheimnisvolles, sondern ganz einfach jemand, der feierlich zum Amt oder zu einem Dienst gesalbt wurde. Also man könnte auch sagen, ein in das Amt Eingesetzter. Hier geht es um öffentlichen Dienst, um Amt. Wenn wir jetzt ins Alte Testament hineingehen, nur von dort her kann man das begreifen, weil unser Text sagt auch ganz klar, dass der Herr Jesus für, und hier wird Israel wieder ausdrücklich genannt, zum Christus gemacht wurde, was Christus überhaupt bedeutet. Es ist also am Anfang in der Bibel etwas versteckt und wird dann immer klarer. In 1. Mose 31, Vers 13, dort ist einer der Patriarchen, der Stammväter Israels. Gott offenbart sich für Israel als der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und hier ist Jakob. 1. Mose 31, Vers 13. Und zwar, es ist die Begebenheit, hier wird nochmals erinnert, als sich Gott diesem Sünder, diesem Jakob in Bethel, das heißt das Haus Gottes, geoffenbart hatte. Da sagt er, ich bin der Gott von Bethel, wo du die Säule oder den Stein gesalbt hast und mir ein Gelübde getan hast. Ihr könnt euch erinnern, er hat damals diesen Stein, den er als Denkmal aufgerichtet hat, hat er mit Öl übergossen, er hat ihn gesalbt. Die treue Bibelleser, die wissen natürlich, wer der Stein ist in der Bibel. In 1. Korinther 10, 4. Vers steht ganz klar, der Fels, der ihnen folgte, war Christus. Und hier ist genau das erste Mal schattenbildlich versteckt der Christus. Hier geht Jakob hin, der Sünder, und zeigt hier in einem symbolischen Akt, woher er Hilfe erwartet. Von einem Fels oder von einem Stein, der gesalbt ist mit dem Öl Gottes. Er salbt hier einen Stein, das ist ja eine unverständliche Tat, kann man nur erklären unter der Inspiration, dass Gott ihn bereits hier einen Hinweis auf den gesalbten Felsen, auf den Erlöser tun ließ. Und wir haben hier Jesus Christus und die Gemeinde. Jakob, Bild für den erlösten Sünder, der nachher ihm am Jakob begegnet und dort gerettet wird. Dann geht das Neue Testament fast amtlich vor. In 2. Mose 28, Vers 41 zeigt uns das Alte Testament ganz deutlich, wer gesalbt wurde. Und hier geht es letztendlich um das Priesteramt. Du sollst sie deinem Bruder Aaron samt seinen Söhnen anlegen und sie salben und ihre Hände füllen und sie weihen, dass sie meine Priester seien. Das heißt, gesalbt wurde im Alten Testament, hier an der ersten Stelle ein Schattenbild, da wird der Herr Jesus dargestellt, bildlich, mit diesem Fels, der gesalbt wurde. Die Bibel sagt, er ist der Gesalbte. Der Christus heißt der Gesalbte. Und hier sieht man ganz deutlich, wer wurde gesalbt im Alten Testament? Der Priester. Das ist eine ganz wichtige Amtsbezeichnung. Ich denke, die Stelle ist sehr bekannt, Hebräer 4, Vers 14. Wo die Bibel drauf eingeht, wer der wahre Priester der Gemeinde ist, der wahre hohe Priester, nämlich Jesus Christus selber. Und hier heißt es, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem ähnlich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also hier wieder eine Parallele. Die Bibel sagt ganz klar, unser Herr Jesus Christus, jetzt kommt wieder Christus, der Gesalbte. Er tut uns einen Dienst. Christus geht um Dienst. Er tut uns einen Dienst, nämlich den Dienst des Priesters. Und aus dem Grunde wurde im Alten Testament der Priester gesalbt. Aber wenn ihr im Alten Testament, da reicht die Zeit heute nicht dafür, aber wenn ihr hineingehen würdet und die Dienste der Priester seht, vor allem was auch geschieht bei der Reinigung, 3. Mose 14, 3. Mose 16, bei diesen großen Reinigungen, dann seht ihr, wie hier der Priester teilweise handelt und ihr habt ein perfektes Abbild der Erlösung am Kreuz von Golgatha. Es geht so weit, dass der Geist nur dorthin kommt, wo das Blut war. Und dann sieht man, wie der Priester das tut. Er gießt nämlich dieses Öl, den Heiliger Geist hier symbolisch dargestellt, in seine linke Hand. Und in Israel war es so, die rechte war die handelnde Hand. In der linken Hand, damit zeigt er an, du kannst nichts tun. Und dann kommt die rechte des Herrn, Psalm 118 ist der Herr Jesus, und taucht seinen Finger in das Öl und dann berührt er den mit Blut gereinigten, an der Stelle, wo letztendlich das Blut war. Einer der tiefsten Bilder auf Salbung, eines der tiefsten Bilder auf Erlösung. Da sieht man, wie sich die ganze Bibel, wenn man Augen bekommt, geöffnete Augen für diese Geheimnisse, um den Erlöser dreht. Und heute haben wir es im Schattenbild mit dem Dienst des Erlösers an uns zu tun. Und das fasziniert mich. Ich kann euch nur ermutigen, hinzugehen und die Priesterschaft zu studieren. 2. Mose, 3. Mose. Es rentiert sich, hier reinzugehen, studiumsmäßig. Das nächste, 2. Mose 29, 36. Was wurde noch gesalbt? Es wurde nicht nur der Priester gesalbt und vorher schattenbildlich dieser Stein, sondern es wurde im Alten Testament noch etwas gesalbt. 2. Mose 29, 36. Du sollst ihre Hände füllen und sollst täglich einen Pfarren zum Sündopfer schlachten um der Sühnung willen. Und du sollst den Altar entsündigen, indem du ihn versühnst und sollst ihn salben, dass er geweiht werde. Also auch der Altar wird gesalbt. Wisst ihr, wo der große Dienst Jesu geschah? Wo dieser große Dienst des Christus an uns, an unseren Herzen geschah, das war der Altar des Kreuzes von Golgatha. Wer sich am Vater auf den Altar gelegt hat und die Sünde dieser Welt bezahlt hat, dort war der gesalbte Altar. Drum heißt es auch, dass der Jesus sich im Heiligen Geist geopfert hat. Dort war die wahre Salbung, dort war das Zentrum des Willens Gottes, wo er gesalbt wurde. Und aus dem Grund muss auch im Alten Testament der Altar gesalbt werden. Also hier haben wir einen ganz klaren Hinweis auf Golgatha. Und ich denke, dass ich jede Stelle erwischt habe, wo es darum geht, mit diesem Wort, das von Maschiach abgeleitet wird, wo es um die Salbung geht. Ich hoffe, dass ich jedes wirklich habe und nichts übersehen habe. Ihr seht einfach, ich habe auch manche ausgefiltert, die keine Rolle spielen, aber ihr seht hier in letzter Konsequenz, es geht bei dieser Salbung um den Dienst des Messias. Es geht um Jesus Christus, was er an uns tut, und man sieht hier bereits schattenbildlich, wo es hingeht. Dann in 2. Mose 30, Vers 26, Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben und den Tisch mit allen seinen Geräten, den Leuchter mit seinem Gerät, den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Fuß. Hier wurde praktisch die Stiftshütte gesalbt und deren Geräte. Und wir kommen nachher drauf. Wisst ihr, wir sagen ja von uns, wenn man uns fragt, was seid ihr? Wir sind Christen, Nachfolger des Christus. Das heißt, in gewisser Weise sind wir wiederum Gesalbte, nämlich vom wirklich Gesalbte, Gesalbte. Das heißt Christen, Christen heißt Gesalbte. Auf Deutsch Leute, die den Heiligen Geist haben, Wiedergeborene. Und aus dem Grund, weil er uns von diesem Geist, mit dem er in Fülle, ja letztendlich vom Vater beschenkt war, hatte den Geist ohne Maß, auch als Mensch, weil er hier der Träger war, hat er die Erlösung, das haben wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon gesehen oder im Lauf der ganzen Studiereihe, immer wieder sind wir drauf gestoßen, wie hier die Gabe des Heiligen Geistes letztendlich das war, was der Jesus weitergab, die Salbung. Und aus dem Grund wird auch die Stiftshütte gesalbt. Das ist ein Bild auf die Gemeinde. Wir kommen nachher noch drauf. Dann 1. Samuel 16, Vers 12 und folgende. Er sandte ihn und ließ ihn holen. Es war David. Er war bräunlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und forthin. Der König war der Gesalbte. Wenn er rückblickt auf unseren auf unsere Apostelgeschichte, dann seht ihr letztlich, wie hier der König Israels kommt. Er war gleichzeitig der Gesalbte, der König Israels. Das ist jetzt hochinteressant. Im Alten Testament wird der König gesalbt und der Priester. Interessant ist, dass den Heiligen Geist mehrere haben. Zum Beispiel der Prophet hat ihn auch noch. Der Arbeiter an der Stiftshütte, die Richter. Aber gesalbt, als Gesalbter zum Dienst, war nur der König und nur der Priester. Der Christus, der Gesalbte, das war der Priesterkönig, den Israel erwartete. Sie erwartete eine Persönlichkeit, die von Gott selber gesandt wurde, die gleichzeitig Priester war und gleichzeitig König. Und Israel hat etwas nicht verstanden. Das ist ganz wichtig, auch für die heutige Zeit, für die Zeit der Verführung. Sie haben nicht begriffen, dass dieses Amt des Priesters und des Königs, ein Doppelamt, dass das nicht zeitgleich anbricht. Das heißt, dass der Herr Jesus zuerst als Priester kommt, um dieses große Opfer am Kreuz vor Golgatha zu vollziehen. Und dass dann nicht sofort die Königsherrschaft anbricht, sondern dass dann in der Übergangszeit, in der Zeit der Gemeinde, die Herrschaft Jesu in den Herzen der Gläubigen anbricht. Das war unser letztes Thema, der Herr. Dass es in den Herzen der Gläubigen anbricht und dass dann erst am Schluss, wenn er sichtbar wiederkommt, dass dann diese Königsherrschaft sichtbar auf der Erde wird. An dem Punkt hat Israel die Prophetie nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, dass der König und der Priester eine Person sind, die, sagen wir, auf zweimal ihnen den Dienst tut. Das erste Mal als Priester, als der Erlöser und das zweite Mal dann, wenn er mit Israel das tausendjährige Reich aufrichtet. Vorher natürlich absolut König ist, aber eben inwendig in uns, in den Herzen. Das ist der große Unterschied. Aber hier ist nochmal ganz deutlich, es wurde der König und der Priester gesalbt. Und wiederum, der Platz, wo auch der Priesterdienst geschah, in der Stiftshütte, war gesalbt, Golgatha, heute die Gemeinde. Der Altar, das alles wurde gesalbt. Letztendlich, man kann sagen, wo die Herrschaft Jesu war, da war die Salbung. Ja, und dann 2. Mose 29, Vers 2 und 7, jetzt kommen die Gläubigen. Diese Menschen, die vom Gesalbten, vom Christus, den Heiligen Geist empfangen haben und aus dem Grund werden sie Christen, Gesalbte genannt. 2. Mose 29, Vers 2. Und hier sieht man, nimm einen jungen Pharren, zwei fehlerlose Witter und ungesäuertes Brot, ungesäuerten Kuchen mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Die haben mich oft gefragt, warum hier als die Weihe des Priesters geschieht. Hier hat es Opfer von Brot. Und Brot steht in der Bibel oder auch das Feinmehl in der Regel für Wesen. Wir haben hier etwas Hochinteressantes. Man sieht hier plötzlich, dass hier Kuchen dargebracht werden, die sind mit Öl gemengt. Genau das passiert letztendlich, wenn ein Gläubiger wiedergeboren wird. Er wird in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, der Heilige Geist zieht in sein Herz ein. Das ist eine gewisse, ich sage mal, ja, Vermischung ist jetzt ein falscher Ausdruck, einfach eine Innewohnung. Da ist dann beides da. Das ist die Mengung mit Öl. Und dann kommt das Zweite. Gleichzeitig sagt die Bibel, es gibt hier auch ungesäuerte Fladen, die sind mit Öl gesalbt. Das ist der zweite Teil. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist die Errettung. Und der zweite Teil der Errettung lautet ganz klar, wenn du gerettet bist, dann diene diesem Erlöser. Dann kommt die Salbung zum Dienst. Der Gläubige erhält den Heiligen Geist als Unterpfand der Errettung und gleichzeitig ist er gesalbt zum Dienst. Das sind die zwei Seiten des Gläubigen. Er bekommt die Erlösung als Geschenk und gleichzeitig, wenn er das Geschenk bekommen hat, ist er verpflichtet, Gott zu dienen. Er ist ein Gesalbter Gottes, aus dem Grund ein Christ, um zu dienen. Das ist ganz wichtig. Aber ich muss hier etwas einflechten. Es gibt ja diese Lehre der Vergottung, vor allem von der Glaubensbewegung, dass man glaubt, wir sind kleine Götter. Also ich verstehe mich richtig, ich meine hiermit, dass wir Gesalbte sind, dass wir Christen sind, nicht, dass wir kleine Christusse sind. Das werden wir nie sein. Wenn wir alles getan haben, was wir schuldig sind, dann sollen wir sprechen, wir sind unnütze Knechte. Der Gegensatz zu dem Christus, zu den Christen, ist ganz einfach. Er, der von keiner Sünde wusste, heilig, abgesondert war von der Sünde, der absolut sündlose Erlöser auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Menschen, von denen Paulus sagt, selbst von den Erlösten, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das ist der große Unterschied. Wir werden nie vergottet werden, sondern wir sind erlöst, weil der Heilige Geist in unserem Herz Wohnung gemacht hat, weil wir erlöst sind durch Jesu Blut. Wir bleiben aber Menschen mit Fleisch und Blut, also dass man das richtig versteht. Auf der einen Seite der Christus und auf der anderen Seite nicht die kleinen Christusse, sondern die Christen, die ebenfalls Gesalbten, aber völlig anders gesalbt wie der große Gesalbte, weil er war ohne Sünde. Er war der Sohn des lebendigen Gottes, mit dem Vater im Himmel deckungsgleich in der Gottheit. Das ist der große Unterschied, dass da kein Missverständnis aufkommt. Aber die Bibel sagt letztendlich von den Gläubigen, sie sind gemengt, das heißt, der Heilige Geist ist in sie eingedrungen, er hat in ihnen eine Wohnung gemacht und sie sind gleichzeitig gesalbt. Die neue Natur, die Gotteskindschaft und dann die Salbung zum Dienst. Das hat jeder Gläubige. Das ist wichtig. Das ist auch die Stelle in 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Und dann manchmal, ich habe früher auch die kurioseste Geschichte gehört, wie dann erzählt wurde, wie die Salbung kam. 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. 1. Johannes 20, Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Das heißt, jeder wahrhaft Gläubige ist gesalbt, weil er ein Nachfolger des Gesalbten ist. Schon mal ganz wichtig. Darum ist auch die Stiftshütte gesalbt worden. Wenn wir hier dann weitergehen und einfach in der Jesaja reingehen, dann sehen wir weitere Dinge. Jesaja 44, Vers 28. Hier kommt der König Kores, ein Bild auf der Herr Jesus, wieder ein Schattenbild. Der von Kores spricht, er ist mein Hirte. Er wird all meinen Willen vollführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Das ist genau das, was der Herr Jesus getan hat. Als der Hirte der Schafe, der gute Hirte, er ging hin, hat der Wille Gottes ausgeführt und er hat das neue Jerusalem gebaut, nämlich die Gemeinde, und er hat den Tempel des Heiligen Geistes, wo die Gesalbte sich drin aufhalten, nämlich die Gemeinde, wiederum gebaut. Das ist perfekt in der Prophetie. Und dann geht's weiter. Also spricht der Herr zu Koresh. Jetzt hört mal, was Koresh heißt. Seinem Gesalbten. Wir haben hier ein Bild, Schattenbild auf der Herr Jesus. Dieser Koresh schattet den Erlöser vor. Er war ein Gesalbter, der Hirte der Schafe. Und dann Jesaja 45, Vers 8. Träufelt ihr Himmel von oben herab. Und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Und seht ihr, was hier passiert? Das sagt die Bibel praktisch. Gerechtigkeit Gottes kommt vom Himmel herab und gleichzeitig Gerechtigkeit kommt von der Erde her. Das heißt, Hier zeigt die Bibel etwas an. Die Gerechtigkeit Gottes geschieht von zwei Fixpunkten aus, vom Himmel und von der Erde. Das heißt, der, der im Himmel wohnt, kommt auf die Erde und vollzieht dort die Erlösung. Das ist ein sehr verstecktes Schattenbild auf die Erlösung, aber ein sehr klares. Das heißt, einmal sagt die Bibel, es kommt vom Himmel, der Herr Jesus, der im Himmel beim Vater war, und gleichzeitig sagt sie, es sprießt aus der Erde hervor. Wenn nämlich der vom Himmel auf die Erde kommt, dann geschieht die Erlösung. Und dann geschieht die Gerechtigkeit Gottes. Also man sieht hier, wenn es um die Gesalbte geht, ist schon versteckt im Text eigentlich die volle Erlösung der Heiligen ist hier vorgeschattet. Dieser ganze Dienst des Erlösers. Und dann im Psalm 2,2, dort redet jetzt Gott ganz deutlich von seinem Sohn, von dem Gesalbten. Dort heißt es, und ich lese aber eins. Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann heißt es, wir wollen ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. Aber Gott sagt, der im Himmel thront, lacht. Und hier sieht man jetzt etwas Ungeheures. Hier sagt die Bibel, wenn dieser Erlöser, dieser Gesalbte kommt, wenn er auf diese Erde kommt, dann wird die Welt sich gegen ihn stellen. Und dann heißt hier Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Der König, der Gesalbte, der Herr Jesus, der König Israels, kommt nach Zion. Wenn man das alles liest, und dann am Schluss warnt er hier die Menschheit und sagt, nehmt Vernunft an, dient ihm mit Furcht und frohlocken mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne, dass er nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bei ihm bergen. Hier kommt bereits dieser Gedanke, dieser Gesalbte ist der Richter dieser Welt, der König, der dann mit eisernem Zepter regiert. Aber gleichzeitig kommt das große Angebot Gottes. Hier sieht man, was der Gesalbte für uns bedeutet. Er war nicht nur König und Herrscher, sondern er ist auch Priester. Und dieser Priester zeigt hier in diesem Psalm 2, dass er trotz seinem heiligen Königsamt, wo er letzte Unterwerfung fordert, zu was Ungeheurem bereit ist. Er ist bereit, als Christus, als Gesalbter, das Priesteramt so in den Vordergrund zu stellen, dass die Menschen, die bereit sind, ihm zu dienen, Vers 11, dass die sich bei ihm in letzter Konsequenz bergen dürfen. Das heißt, es gibt für mich als Gläubigen, wenn ich bereit bin, die Herrschaft Jesu anzunehmen, was das heißt, habt ihr das letzte Mal gesehen, dann ist Gott bereit, uns eine Bergung zu schaffen. Bergung ist altdeutsch, sich bergen. Das heißt, ein Ort der Hilfe. Ich weiß nicht, wie ihr es bei euren Kindern beobachtet habt. Die Kinder, die verstecken sich doch. Meine kleine Tochter, die ist jetzt 6, die baut dauernd ihre eigenen Häuser. Es stört vollkommen in der Wohnung. Überall baut sie ihre Häuser auf. Weh, du langst an, das ist schon meine Wohnung, das ist schon meine Haustür, das ist jetzt mein Büro heute. So bauen die Kinder, sie haben Bedürfnis nach Bergung. Sie wollen einen Ort der Ruhe, einen Ort, wo sie sich zurückziehen können. Einen Ort, wo sie zu Hause sind. Und genau das bietet Gott den Gläubigen an. Er sagt, wenn du mir dienst, dann wird der Christus nicht nur dein König sein, sondern auch dein Priester, und dann kannst du dich bei ihm bergen. Und da steht wohl allen, das heißt wieder glückselig, selig sind, die sich bergen bei ihm. Und da sieht man, dieser Dienst des Messias, des Gekreuzigten, des Christus, der hat zwei ganz entscheidende Punkte. Punkt 1, Herrschaft. Darum heißt Herr und Christus. Und das zweite, Bergung. Er ist bereit, uns einen perfekten Dienst zu tun, dass wir uns bergen können in ihm. Das ist die Herrlichkeit. Das letzte Mal war es eher der Punkt, dass wir kapitulieren müssen vor dem Erlöser. Dieses Mal haben wir eher den Punkt, dass der Erlöser uns Gnade gibt. Dass er bereit ist, uns eine Heimat zu schaffen, wo wir geborgen sind. Später im Himmel, hier in der Stellung in ihm, im Verhältnis zu ihm. Das ist was Wunderbares, wenn man sieht, wo die Bibel sagt, der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes. Die Welt tobt, die Welt will ihn nicht. Was machen die Gläubigen? Sie bergen sich bei ihm. Wisst ihr, manchmal muss man sich fragen, wenn man solche Themen abhandelt, dass man einfach ganz nüchtern ist und sagt, habe ich mich als Gläubiger geborgen bei ihm? Bin ich geborgen? Hänge ich am Saum seines Kleides? Versteht? ist ein Punkt, wo es dem Teufel oft gelingt, die Gläubigen zu verwirren, dass sie nicht kommen und sich bergen beim Herrn Jesus. Aber Christus bedeutet nicht nur Herr, sondern gleichzeitig der, der mich an einen Ort bringt, wo ich vollständig geborgen bin. Und das ist nichts anderes wie die Stellung in Christo, wo ich die richtige Stellung zum Herrn Jesus habe, völlig zur Ruhe komme als Gläubiger. Und dann kommt die gewaltigste Prophetie des Alten Testamentes auf den Christus, auf den Erlöser, auf den Messias. Und zwar Daniel 9, Vers 24 bis 27. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet. 70 Wochen. Und das waren diese berühmten Danielschen Jahrwochen. Das heißt, jede Woche bestand aus 7 Jahren. Also 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre heißt es zu Deutsch, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet. Das heißt über Israel und über Jerusalem. Was soll geschehen in diesen 490 Jahren? Um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen. Um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen. Um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf den Gesalbten. Und hier steht auf den Maschiach, auf den Messias, auf den Christus. Einen Fürsten vergehen 7 Wochen und innerhalb 62 Wochen werden die Straßen und Gräben wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte, das heißt der Christus, der Messias, ausgerottet werden, sodass keiner mehr sein wird. Wenn jetzt hineingeht in diese Prophetie, ist ungeheuer. Dann sieht man, wenn man rechnet, dass von diesen 490 Jahren, 483 Jahre im Prinzip, wenn man es rechnet, man kommt dann circa so ins Jahr, ja, es hat einer ausgerechnet, ich habe es nicht hinbekommen, der sagt der 6.4.32 nach Christus. Das heißt, man hat in etwa, und ich denke, dass die Bibelprophezeiung nicht in etwa ist, wir sehen das eher schon mal im Himmel, dass wir haben exakt, praktisch von der Jahreszahl her, die Kreuzigung. Und jetzt sagt die Bibel hier, nach praktisch diesen ersten Wochen, weil am Schluss, das habe ich noch nicht gelesen, bleibt eine Woche übrig. Wir haben 490 Wochen und eine bleibt übrig. Also hier praktisch nach diesen 7 plus 62 Wochen, nach diesen 69 Wochen, diesen 483 Jahren, kommt der Gesalbte, der Messias. Was macht dieser Messias? Hier heißt es, um die Missetat zu sühnen. Um die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Er kam hier als der Gesalbte Gottes. Er sühnt unsere Sünde am Kreuz von Golgatha. Er bringt diese Gerechtigkeit, die er selber ist. 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und das Gesicht und die Prophezeiung, das ist 1. Petrus 1, Vers 11, wo es heißt, dass die Propheten von ihm geredet haben. Die ganze Weissagung geht auf ihn, auf den Gesalbten. Das alles erfüllt sich hier und dann wird das Hochheilige gesalbt. Ich habe mir lange überlegt, was ist das Hochheilige? Er war bereits der Gesalbte. Hier ist der Gesalbte bereits dran. Hier wird etwas Zweites gesalbt. Etwas Hochheiliges. Und das kann nur gemeint sein, der Tempel des Heiligen Geistes. Das neue Jerusalem, die Gemeinde. Und dann wird es erklärt. 26. Nach den 62 Wochen, also nach 483 Jahren. Das heißt, in etwa im Jahre 32 nach Christus. Wird der Messias oder der Gesalbte ausgerottet werden, dann stirbt der Messias, sodass keiner mehr sein wird. Die Stadt aber samt dem Heiligtum, das Jerusalem, wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben. 70 nach Christus kam Titus, oder da war er bereits zu Ende mit Israel, hat Jerusalem eingenommen und hat hier das Volk, ich sag's einmal, unbarmherzig niedergemetzelt. Und hier begann die Zerstörung Jerusalems, die dann 132 im Par-Kochba-Aufstand vollendet wurde. Als Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde, und dann gab es nicht mehr Jerusalem, sondern Aelia Capitola, eine römische Stadt. Hier ist geschehen. Und jetzt sagt die Bibel bereits, da kommt der Gesalbte, der stirbt dort in Jerusalem. Und dann wird er praktisch, nachdem er gestorben ist, wird etwas passieren, und zwar die Stadt und das Heiligtum wird von dem Volk, und jetzt pass auf, des zukünftigen Fürsten zerstört werden. Das Volk, das der Tempel zerstört hat, nach der Himmelfahrt Jesu, also man könnte sagen, unsere Apostelgeschichte, kurz nachdem die endet, beginnen diese dramatischen Erlebnisse. Das Volk des zukünftigen Fürsten zerstört das Heiligtum und zerstört Jerusalem. Das war Rom. Jetzt sagt die Bibel, das Volk des zukünftigen Fürsten. Das Volk des Antichristen, auf Deutsch. Wir sehen nachher, wie die Bibel diese zwei gegenüberstellt. Den richtigen Messias, den Herrn Jesus, und den Antichristus. Das ist ein großes Missverständnis. Antichrist heißt nicht gegen Christus, sondern anstelle von. Anstatt von. Anti heißt nicht dagegen, sondern anstelle von. Und hier sehen wir bereits, es wird aus dem Römischen Reich, aus dem neuen Römischen Reich, wird der Antichrist hervorgehen. Und sie geht unter in eine Überschwemmung und der Krieg, der bestimmt ist zu ihrer Zerstörung, dauert bis zum Ende. Jetzt kommt Vers 27 und hier streitet sich natürlich die Gläubigen. Aber hier ist etwas Ungeheures. Das heißt, er wird einen festen Bund mit den vielen, das heißt aus Israel, schließen. Manche Übersetzungen sagen, der wird den Bund schwer machen. Und inmitten der Woche, das heißt, dieser Bund geht eine Woche, das wären 7 Jahre. Das heißt, in der Mitte der Woche wird der Schlachtspeisopfer aufhören lassen. Und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sie die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat. Im Prinzip ist das bereits damals schon geschehen, aber es wird trotzdem nochmal geschehen am Ende, wenn die Danielsche Jahrwoche erfüllt wurde. Und diese 7 Jahre, das ist ganz einfach, das sind 2 mal 3,5 Jahre. Wenn ihr jetzt in die Prophetie hineingeht, vor allem in die Offenbarung, findet ihr immer wieder 2 mal 3,5 Jahre, 2 mal 42 Monate, sind auch 3,5 Jahre, und 2 mal 1260 Tage, sind auch 3,5 Jahre. Das heißt, die zwei Hälfte, die hier beschrieben werden, werden uns gezeigt. Das heißt zu Deutsch, diese ganze Messias-Erfüllung, die Israel hier sieht, da hätte Israel die Augen aufgehen sollen. Da steht ganz klar geschrieben, nach 69 Wochen, und wenn man den Erlass studiert, der war 455 vor Christus, der Befehl, Jerusalem aufzubauen, dann hätte die Juden rechnen können, wenn sie bibelfest gewesen wären. Jetzt muss er da sein. Sie hätte Jesus erkennen müssen, weil von der Rechnung her ist man in etwa im Jahr 32 nach Christus. Und da sagt die Bibel, dort stirbt der Messias. Spätestens als er starb und als dann die Römer radikal die Herrschaft erhielten, hätte Israel dämmern müssen, ob dieser Bibelstelle, ob dieser Passage, dass der Herr Jesus wirklich ihr Gesalbter ist, ihr König, ihr Priester und auch ihr Prophet. Also hier sieht man, wie die Prophetie eingetroffen ist. Ich wollte es nur abreißen. In Wirklichkeit müssten wir hier mal einen ganzen Abend nur in die Prophetie reingehen, was hier drin steckt. Und dann kommen wir zum 23. Psalm und den liest man auch so runter, so, ich sag's mal, fast schon um der Gedichtform willen, aber hier stecken ungeheure, ich sag's mal, Erlösungswahrheiten drin. Das sagt die Bibel zum Beispiel, nicht nur der Herr ist mein Hirte, sondern jetzt heißt in Vers 5 im B-Teil, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wer ist denn mein Haupt? Laut Epheser 2. Mein Haupt ist der Herr Jesus. Der Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Weil das Haupt, Jesus Christus, mit Öl gesalbt wurde, fließt mein Becher über. Das ist der Tod des Erlebnischristentums. Wisst ihr warum? Ich sage nicht, dass man mit Gott nichts erleben soll. Aber das ist der Todesstoß alttestamentlich für die 2-Stufen-Lehre. Das sagt die Bibel nämlich, weil das Haupt gesalbt wurde, drum fließt mein Becher über. Das ist genau das, was das Neue Testament lehrt. In Christus habe ich die Fülle des Heiligen Geistes. In Christus bin ich gesegnet. Er ist das Haupt. Wenn ich jetzt in der richtigen Stellung bleibe, dann fließt mein Becher über. Aber die Fülle ist nicht letztendlich etwas, das mir der Herr gibt wie ein Paket. Das ergibt mir wie ein Paket die Erlösung. Da ist die Fülle drin. Aber die Fülle steht in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erlöser. Mit dem Haupt. Und weil das Haupt gesalbt ist, weil der Jesus mein Christus ist. Das heißt, mein König, mein Hohepriester. Und weil er die Fülle des Heiligen Geistes hat, aus dem Grund fließt mein Becher über. Das heißt, meine ganze Fülle kommt von ihm. Ich bin nur ein Reflektor, der das annimmt und weitergibt. Aber es kommt alles von ihm, vom Haupt. Und so wie ich zum Haupt stehe, so wird meine Fülle sein. Ich kann stundenlang fasten. Ich kann tagelang beten. Ich kann zum Herrn schreien Tag und Nacht. Es wird mir nichts nützen. Diese Fülle aus Psalm 23, die kommt erst, wenn ich die richtige Stellung habe zum Haupt. Dann kommt sie. Ich kann machen, was ich will. Keine Technik kann das ersetzen, sondern erst, wenn ich die richtige Stellung zum Haupt, zum Christus habe, zu meinem König, Priester und zu meinem Erlöser, dann kommt vom Haupt die Fülle des Heiligen Geistes. Wir sehen jetzt nachher. Im Hohelied, das ist das große Lied von Christus und seiner Gemeinde. Es kommt ein wunderschöner Satz im Kapitel 1, im dritten Vers, dort heißt es, lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Öl. Und hier haben wir ein Schattenbild. Der Erlöser, der Gesalbte, er hat Salben. Und hier sagt die Bibel, was ist das Öl, diese Salbung, diese Herrlichkeit? Da sagt die Bibel, dein Name. Kurz vorher in den Sprüchen passiert es, dass über Salomo, das merkst du richtig wie hier vom Text her, ungeheure Offenbarung kommt. Beziehungsweise halt, es ist nicht Salomo, es ist der Nachfolger, der die Sprüche voll zu Ende geschrieben hat. Moment, Entschuldigung. Agur, der Sohn Jakes, dieser Mann Gottes bekommt hier die Offenbarung. Und du merkst es im Text, das ist Sprüche 30. Und dann mit einem Schlag bricht es durch, dann sagt er in Vers 4 vor Gott, wie heißt er? Und jetzt kommt etwas, das war für Israel ungeheuer. Wie heißt sein Sohn? Und hier wird plötzlich geoffenbart im Alten Testament, Gott hat einen Sohn. Und wenn man jetzt hier hineingeht, im Hohelied, da wird der Sohn geoffenbart. Und dann heißt es plötzlich, die Salbung, das Öl, die Fülle des Heiligen Geistes, das ist nicht die Sache, nicht deine Kraft. Das ist die Person des Erlösers selber. Er hat die Fülle des Heiligen Geistes. Der Name Jesus ist wie ausgegossene Salbe. Er ist der Gesalbte. Vor ihm kommt alle Salbung, alle Fülle des Heiligen Geistes vom Erlöser. Man sieht hier, wie die Bibel, wenn sie Christus meint, hier auch im Schattenbild, immer auf die Fülle seines Dienstes an uns eingeht letztendlich. Wir lesen am Schluss eine Stelle, ich kann sie nicht lesen, ohne dass ich erschüttert werde. Wir lesen sie ganz am Schluss. Da geht es darum, was der gesalbte Christus von uns erwartet und was ein Gläubiger hiermit macht. Wisst ihr, wenn ich euch jetzt erzähle, was alles hier alttestamentlich vorgeschattet ist, wie der Gesalbte mein König sein will, mein Erlöser, mein Priester, der mir die Fülle gibt, wie dieser Christos, griechisch oder im Hebräisch dieser Maschiach, Jesus Christus, der Messias, wie dieser Gesalbte meine ganze Fülle, mein Ein und Alles ist, mein großer Erlöser, dann nützt es mir relativ wenig, wenn ich nicht die richtige Stellung zum Haupt habe. Wir sehen das am Schluss. Es ist herrlich, die Tatsache zu wissen. Es ist nur wesentlich besser, in der richtigen Stellung zu sein, was nämlich die Tatsache Realität ist in meinem Herzen. Und dann kommt Psalm 133. Ein herrlicher Psalm. Ein Wallfahrtslied von David. Sieh, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermons, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Und wenn man jetzt neutestamentlich denken kann, dann müssen die Augen aufgehen. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist der Gemeinschaftspsalm. Dann wohnen die Gläubigen, ich sag's einmal, lieblich beieinander. Wenn wir alle im Lichte wandeln, dann kommt plötzlich, sagt hier die Bibel, vom Haupt Aarons, vom Haupt des Priesters, kommt das Öl, die Fülle des Heiligen Geistes, bis zum Saum seiner Kleider. Und ihr wisst, was der Saum seiner Kleider bedeutet. Das war die Hilfe Gottes. Dort kam der Sünder, dort kam die Frau, hat den Saum seines Kleides berührt und dann kam die Hilfe Gottes. Das heißt, wie wir als Gläubige im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, das heißt, die richtige Stellung zum Erlöser haben, dann kommt die Fülle des Heiligen Geistes vom Haupt Aarons, vom Haupt des Gekreuzigten, vom Haupt des Gesalbten, herunter bis zum Saum seiner Kleider und dann können wir den Saum seines Kleides ergreifen. Dann kommt Hilfe und zwar rechtzeitige göttliche Hilfe durch den Hohepriester. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Also hier die Bibel, wisst ihr, so im Psalm, den liest so runter, wisst ihr, auf jeder Seite, auf jedem Buchstabe ist der Christus Gottes der Bibel zu finden. Wenn ich ihn irgendwo nicht sehe, dann habe ich daneben geguckt. Das ist mir inzwischen auch klar. Die Bibel ist eine einzige große Offenbarung dieses Erlösers. Und dann Micha 5. Ihr kennt ja, in Johannes 7, Vers 42 heißt es, zu Deutsch, wisst ihr nicht, dass der Erlöser aus Bethlehem kommt? Johannes 7, Vers 42. Und zwar, dort sagt sie ganz klar, der Messias, der Christus, der Gesalbte, er kommt. Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids, aus dem Flecken Bethlehem, wo David war, kommen wird. Sie wussten also, dass aus Bethlehem der Erlöser kommt. Spätestens als in Bethlehem die Hirte auf dem Felde waren, hätten Sturm durch Israel gehen müssen, wenn sie die Bibel gekannt hätten. Wisst ihr, aus dem gleichen Grund geht heute kein Sturm durch die Christenheit, wenn man die Zeichen der Zeit sieht, dass man auf den Erlöser wartet. Hier haben wir Parallele. Beides Mal sind sie eingeschlafen. Beides Mal kennen sie die Schrift nicht. Die Zeichen der Zeit. Und dort heißt es, nun du Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen der Herrscher über Israel. Und der Gesalbte war auch der König. Dessen Anfänge oder dessen, man könnte da übersetzen, dessen mehrmalige Hervorgehen von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die so gebären soll, wird geboren haben. Hier haben wir die Jungfrauengeburt. Der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren wird. Der wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Sie werden sicher wohnen. Er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Das ist dann das tausendjährige Reich. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Und dieser Christus wird Friede sein. Das ist vielleicht der entscheidendste Punkt. Am Dienst des Erlösers. Die Bibel sagt, er wird mein Friede sein. Wenn ich die Welt ansehe, ich komme jetzt aus dem Arbeitstag, der war so verrückt. Wir waren früher da wie sonst, das ist völlig unnormal. Normalerweise ist es direkt vom Geschäft stufenlos weg. Wenn du das siehst, wie der Teufel, der Treiber, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie der treibt, wie der die Menschheit an der Rand des Zusammenbruchs treibt. Stress, Hektik, keine Zeit, das Normale. Dann kommt plötzlich die Bibel und sagt, der Christus, der Messias, der König der Gläubigen, der hohe Priester, der Gesalbte für die Gläubigen, der Gesalbte ist zum Dienst an den Gläubigen, er ist etwas. Er ist Friede. Epheser 2, Vers 13 und 14. Die ihr ferne wart, ihr seid Realität, nahegebracht durch das Blut des Christus, steht wörtlich, des Messias. Er ist unser Friede. Wisst ihr, hier gibt es plötzlich diesen Bergungsort, diesen Ort, wo ich vollständig zur Ruhe komme, wo ich sicher bin, diese Herrlichkeit. Die Bibel sagt ganz klar, er ist mein Friede. Wisst ihr, das ist eine ungeheure Verheißung. Das heißt zu Deutsch, ich brauche nie Frieden zu suchen, ich habe den Frieden im Herzen. Mein Haupt ist der Friede. Das Einzige, was ich tun muss, die richtige Stellung zum Haupt und Friede wie ein Wasserstrom geht durch mein Herz. Merkt ihr etwas? Ihr erinnert euch an den Anfang. Christus heißt der zum Dienst Gesalbte, der uns dient. Was dient der Herr Jesus mir? Durch das große Opfer am Kreuz vor Golgatha. Das war der große Dienst. Und hier kommt alles her. Die Fülle des Heiligen Geistes. Frieden wie ein Wasserstrom. Das alles ist der Dienst des Christus. Wenn ich Christus lies, weiß ich, er dient mir. Er ist zum Amt gesalbt. Die Erniedrigung Jesu, um hier diesen großen Dienst des Hohepriesters an mir zu tun. Und dann kommt das Entscheidende, die Praxis. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, hat der Herr Jesus zitiert. Er ist der Gesalbte. Weil der Herr mich gesalbt hat, um, und merkt ihr jetzt was, merkt ihr was? Christus heißt der Gesalbte. Der Gesalbte ist der hohe Priester und der König, der einen Dienst an uns tut, der uns hilft zu Deutsch, der uns in die Bergung führt, in die Sicherheit, in die Geborgenheit. Und das lässt er mal ganz nüchtern, man überliest es.
Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt der Herr Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat, um, ist der Zweck, um den Elenden gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren, zu predigen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Traurigen, zu achten auf die Traurigen in Zion, dass ich ihnen Schmuck für Asche, Freudenöl statt Traurigkeit, Feuerkleider statt eines betrübten Geistes gebe, dass sie genannt werden Eichen der Gerechtigkeit und eine Pflanzung des Herrn. Vers 6. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen, Christen, zum Dienst wiederum Gesalbte. Man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Das ist eine ungeheure Aussage. Schwester, sei mir nicht böse. Ich sag's einfach. Die Gläubigen sind ein raffiniertes Volk. Ein absolut raffiniertes Volk. Es steht in der Bibel etwas, das heißt ganz einfach, die Tür ist offen. Hier steht, weil der Herr Jesus gesalbt ist, ist die Tür offen. Wisst ihr, was das heißt? Biblisch betrachtet gibt es für einen Gläubiger von Rechts wegen keine Bindungen. Wenn er gebunden ist, ist er selber schuld. Wenn er gebunden ist, heißt es zu Deutsch, nach dem Text, er hat sich geweigert, das Gefängnis zu verlassen. Wisst ihr, was passiert ist, als der Gesalbte seinen Dienst tat im Kreuz vor Golgatha? In dem Moment, wie der Herr Jesus bei der Wiedergeburt in mein Herz einzog, wisst ihr, was da passiert ist? Da ist die Gefängnistür, wo der Karl Hermann gefangen war, in seine ganzen kleinen Sünden, in seine ganzen großen Sünden, auch in seinen frommen Sünden, da ist die Tür des Gefängnisses zerbrochen worden. Da hat der Herr Jesus die Tür des Gefängnisses aufgemacht. Wisst ihr, was es heißt? Ich kann, wenn ich will, herausgehen. Da hat der Herr Jesus die ganze Traurigkeit dieses Lebens, das ganze Elend und Leid, das es gibt, getragen am Kreuz von Golgatha. Er hat für das, letztendlich hat er hier Erlösung geschafft. Die Bibel sagt hier ganz nüchtern, er ist gekommen, nicht nur als Gesalbter, um die Gefangenen zu befreien, sondern um den Elenden, um dem Sünder, gute Botschaft zu verkündigen und ihnen diesen Traurigen ewiger Trost zu bringen. Und jetzt guckt ihr mal ganz nüchtern her, weil wie heißt der Heilige Geist? Der Paraklet, der Tröster. Was passiert mit dem Heiligen Geist? Durch den Heiligen Geist zieht der Herr Jesus in mein Herz ein. Und in dem Moment ist es möglich, dass ich zum Haupt die richtige Stellung einnehme. Und dann kann der Sünder aus seiner Gebundenheit raus. Wisst ihr, und die fromme Schau ist ungeheuer. Man macht sich nur wichtig mit seiner Sünde. Man erfindet okkulte Belastungen. Erfindet Sünder der Vorväter. Man hat jede Ausrede, wie wichtig man ist, dass der Teufel einen angreift. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Kennt die Bibel nicht, so Gedanke? Die Bibel sagt was ganz Einfaches. Die Tür ist offen. Wenn du wirklich ein Christ bist, ein Gläubiger, der vom Gesalbten befreit wurde, dann ist die Tür offen. Wenn du nicht durchgehst, dann bist du letztendlich zuchtlos. Dann bist du letztendlich ungehorsam. Dann bist du als Gläubiger letztendlich in Sünde lebend. Ich habe mal gepredigt in der Versammlung, habe ich gesagt, wenn jemand nach 5 Jahren, nachdem er gläubig geworden ist, immer noch raucht, dann frage ich immer ganz vorsichtig, ob er wirklich bekehrt ist. Wisst ihr, man kann nicht einfach dauernd sagen, Herr Jesus Christus, kann vom Gekreuzigten reden, kann von dem Christus reden, vom großen Hohepriester, der mir alles getan hat. Was man tun kann in dieser großen Erlösung, der die Gefängnistüre aufgeschlagen hat, der jede Traurigkeit mir in Freude verwandelt, wenn ich komme, und dann einfach so tun, als wäre ich so etwas Besonderes, dass halt bei mir die Bindung nicht weggeht. Merkt ihr was? Ist der eiskalte Hochmut dahinter. Ich bin so ein schwieriger Fall. Hier benutzt der Teufel Seelsorge, falsche Seelsorge, um Menschen zu binden. Ich habe begonnen, in meiner Seelsorgepraxis etwas zu tun. Das war am Anfang ganz schön schwer. Ich habe mir vorgenommen, ich habe nicht mehr Ich habe teilweise nicht gebetet mit den Leuten. Ich habe nicht mehr diese, ich sage mal, pathetische Gebete gesprochen. Ich bin einfach hingegangen. Ich besitze lauter Viereckige, die so ganz kleine Zettel. Die sind sehr hilfreich. Ich habe immer auf den Zettel draufgeschrieben, was sie tun sollen, habe es ihnen in die Hand gedrückt und dann durfte sie gehen. Manchmal haben wir auch gebetet, aber das Entscheidende war ein Zettel, wo draufsteht, was zu tun ist, sie sollte gehen. Und dann siehst du, wie die Gläubige dich ansehen. Enttäuscht. Ich habe nicht geboten. Ich habe meine Stimme nicht erhoben. Ich habe nicht von Vollmacht erzählt. Sie gingen nicht mit diesem heiligen Gefühl nach Hause, sondern sie gingen einfach nach Hause mit dem Wissen, die Tür ist offen, geh raus. Wisst ihr, jetzt kommt aber das Böse. Ich habe das den anderen gegeben und bin teilweise selber nicht raus. So ist der Mensch. Ich habe mich schon oft erwischt im Gebet, wie ich im Herr, ich sag's einmal, die Geschichte erzählt habe. Und solange ich gebetet habe, habe ich abgebrochen und gesagt, Herr, vergib, ich kann dir sowieso keine Geschichte erzählen. Du weißt sowieso, was drin ist. Wisst ihr, für mich brutal. Im Prinzip ist Christus der Gesalbte gekommen, der Christus. Wenn ich sage, Herr Jesus Christus, dann sage ich, du bist mein Herr, ich unterwerf mich radikal. Du bist Jesus, mein Retter und du bist mein Christus, der mir alles gegeben hat, die Fülle. Und hier sagt die Bibel ganz klar, wenn er dein Gesalbter ist, dein persönlicher Herr, dann ist die Tür offen. Es gibt keine Ausrede. Das ist das Harte. Es gibt keine Ausrede, die Tür ist offen. Sie ist offen. Der Ort der Bergung ist da, der Herr Jesus, wo ich letzte Geborgenheit bekomme, und die Tür ist offen, ich kann raus. Und erst wenn man das begreift, dann begreift man, was Christus heißt. Der hohe Priester hat seinen Dienst an mir vollendet, die Tür ist offen, ich kann raus. Das ist die Botschaft vom Alten Testament über Christus. Der Priesterkönig, der über mich herrscht, und gleichzeitig mir diesen Dienst der Fülle des Heiligen Geistes tut. Mich zum Frieden bringt, mich zur Ruhe bringt, mich wirklich in einen neuen Menschen verwandelt. Das ist der große Dienst des Erlösers. Und dann im Neuen Testament, da kommt das Wort Messias nur zweimal. In Johannes 1, Vers 41. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Jetzt kommt ein wunderschöner Satz, und er führte ihn zu Jesus. Und hier sieht man auch, der Christus ist in Wirklichkeit der Gesalbte des Alten Testamentes. Wisst ihr, und wenn ein Mensch in Not ist, ich kann ihm menschlich helfen, es ist manchmal wichtig, dass die Gläubigen sich helfen, aber letzte Hilfe passiert immer dann, wenn ich weiß, was Christus bedeutet. Christus ist der Gesalbte. Es ist der, der einen Menschen in letzter Konsequenz zur Ruhe bringt. Es ist der, der einem Menschen diese Gerechtigkeit aus Daniel 9 bringt, der die Sünde bezahlt hat, und der den Frieden bringt wie ein Wasserstrom. Und wenn ich wirklich begreife, was Christus heißt, und ich habe Menschen, die in Not sind, wisst ihr, was ich mit denen mache? Er führte ihn zu Jesus. Ich führe nicht zu einer Technik. Ich führe nicht zu einer Gemeinde. Ich führe nicht zu einer Person. Ich führe nicht in eine Lehre. Er führte ihn zu Jesus. Ich führe die Person einfach zu Jesus als Gläubiger. Und da habe ich festgestellt, wenn dann die Person zu Jesus kommt, dann kommt der Friede ins Herz. Wisst ihr, was das Schönste ist, was es gibt? Wenn desjenige den Erlöser findet, dann braucht es mich nicht mehr. Das ist das Schöne. Dann werden wir so überflüssig. Ich verstehe. Das ist eine Form von Befreiung. Dann hat derjenige selber einen Christus. Er hat dann den Christus, der ihn gesalbt hat, der ihm Hohepriester ist, der ihm die Sünde vergeben hat, der ihm den Frieden bringt, der, wenn er die richtige Stellung einnimmt, diese Fülle des Hauptes von Aarons, heißt ja, von Aarons Haupt herunter bis zum Saum seiner Kleider fließen lässt. Das heißt, das ganze Leben des Gläubigen wird dann durchdrungen von der Fülle des Heiligen Geistes. Aber der entscheidende Punkt ist, sie führten ihn zu Jesus. Wir brauchen die Menschen nur zu Jesus zu führen, ihnen zu zeigen, wer der Herr Jesus ist, und es ist alles passiert. Und wisst ihr, was im Teufel seine Botschaft ist? Die lautet ein bisschen anders. Die lautet ganz genau um drei Buchstaben anders. die lautet Jesus Christus und der Vollmächtige. Jesus Christus und die Salbung. Jesus Christus und die Geistestaufe. Jesus Christus und der Befreiungsdienst. Jesus Christus und die Sakramente. Jesus Christus und die teuflische Lehre, zum Beispiel der Kindertaufe. Versteht? So einfach geht es. Einfach und. Und schon ist die Falle auf. Und glaub nicht nur, dass diese Verführung vor uns Halt macht. Die geht von links außen nach rechts außen. Die geht durch alle Kreise durch. Der Teufel ist dauernd dran, uns beizubringen, dass Christus nicht reicht, der Gesalbte, sondern dass wir noch ein kleines Und benötigen. Und dann findest du plötzlich Kreise, die haben kuriose Lehre. Keine Pfingstkreise, evangelikale Kreise. Die haben kuriose Lehre. Und entscheidend ist nicht oft, wie du zu Jesus stehst, sondern wie du zu ihrer Lehre stehst. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann heißt es immer, Jesus Christus und. Ich könnte euch erzählen, warum mich Kreise schon ausgeladen haben. Wir hatten Kreise jetzt wieder ausgeladen wegen der Frauenfrage. Ich verstehe das voll. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Jesus Christus und. Da spielt wieder eine andere Sache eine riesige Rolle. Und in der Bibel ist es immer so, da gibt es wichtige Dinge. Aber alle diese wichtigen Dinge sind nur eine Rampe und führen direkt, so wie alle Wege im Altertum nach Rom geführt haben, führen diese Wege in der Bibel alle zu einem Punkt, zum Gesalbten, zu Jesus Christus. Zu ihm allein. Und dort ist die Hilfe. Dort ist der Ort der Geborgenheit. Und wenn man das begreift als Gläubiger, dann schleift man die Menschen dorthin. Ihr versteht? Dann führt man sie zu Jesus. Und dann kommen sie beim Herrn Jesus zur Ruhe. Und dann sagt man, das Einzige, was du brauchst, ist Jesus allein. Ich habe festgestellt, wie hilflos sind wir Gläubige manchmal, wenn man Menschen sagen muss, was ihm helfen kann. Und dann überlegt man, ja, was muss ich ihm jetzt sagen? Was könnte dir helfen? Jesus allein. Die Bibel ist so einfach. In der alten Mengebibel stand vorne drin ein Satz, ich hoffe, dass uns gelingt, den in die Schlachter, in die Neuausgabe auch hineinzudrucken. Da stand ganz, ganz einfach vorne ein alter Vers, der hieß, suche Jesum und sein Licht, und dann drunter schön in Verszeile, alles andere hilft dir nicht. So einfach ist es. Suche Jesum und sein Licht. Wisst ihr, wenn man das mal begreift, dieses alte Testament praktisch sich nur um diesen Erlöser dreht. Wisst ihr, wenn ich vom Sabbat rede, ja, was habe ich dann? Die Ruhe in Christo. Wenn ich von den Schlachtopfer rede, was habe ich denn? Das große Opfer am Kreuz von Golgatha. Ich kann hingehen, wo ich will. Wenn ich von Israel, vom Auszug aus Ägypten praktisch in der Bibel lese, was habe ich? Das Passahlamm. Ich kann hingehen, wo ich will. Wenn ich von den Kämpfen Israels lese, wen habe ich? Der Engel des Herrn. Wo ich hingucke, wo ich aufschleiche, er. Vierer Seite. Die Bibel dreht sich nur um diesen Christus, um diesen Erlöser, um diesen Gesalbten. Der Gesalbte ist, um uns den Dienst zu tun. Und hier heißt, ich finde es eine der schönsten Stellen in der Bibel, er führte ihn zu Jesus. Er sagt, guck her, er ist der Messias, er ist der Gesalbte, er ist dein Christus. Das heißt, er ist die letzte Hilfe und dann führt er ihn zu ihm. Gibt es was Schöneres? Dann Johannes 4. Hier ist eine Sünderin. Johannes 4, Vers 25. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Welcher Christus genannt wird, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es. Wisst ihr, was ich bin heißt? Im 2. Mose steht, als der lebendige Gott sich im Dornbusch offenbart, ich bin, der ich bin. Hier geht Jesus einfach hin und sagt, ich bin es. Ich bin der Jahwe des Alten Testamentes. Ich bin der Gesalbte. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Messias. Und dann Vers 42, ich lese aber 41, noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Wisst ihr, und Christus ist kein Floskel, sondern Christus heißt Retter, Helfer, der gesalbt ist, um zu retten, um zu helfen, um die Fülle des Heiligen Geistes zu bringen. Es hat mit dem Dienst Jesu in unseren elenden Herzen zu tun. Und ich glaube, dann kann man nicht mehr so runterleuern, Jesus, Herr Jesus Christus, nur als Floskel. Sondern wird man bewusst, Jesus ist der Rettername. Herr ist meine Stellung zu ihm, ich bin unterworfen. Und Christus bedeutet, der gesalbt ist, um mir den Priesterdienst zu tun. Das ist Herrlichkeit. absolute Herrlichkeit. Und auch wenn ihr jetzt die Bibel tiefer studiert, auch in Matthäus 1, und Matthäus ist ja das Evangelium vom König Israels für die Juden, dort beginnt's nach dem Stammbaum. Wisst ihr, wenn ihr das einmal seht, was hier für Geheimnisse im Neuen Testament sind. Es heißt Geschlechtsregister Jesu Christi, der erste Vers, des Sohnes Davids. Wir werden nachher sehen, Sohn Davids war ein Titel des Messias. Das heißt, die Bibel beginnt hier sofort und sagt, Jesus Christus, das heißt, Jesus, der Messias, der Gerettete, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, der Sohn Isaaks, der Sohn Jakobs. Abraham war der Vater des Glaubens. Isaak wurde gerettet durch ein stellvertretendes Opfer. Und Jakob war der Sünder, den Gott am Jabok rettet. Und das genau ist der Christus, der Messias. Er ist der Gott Abrahams, der durch Glauben, der Gott Isaaks, durch ein stellvertretendes Opfer, der Gott Jakobs, den elenden Sünder rettet. Das ist der Messias. Und der ihn perfekt rettet. Dem nachher auch der hohe Priester ist. Er nimmt ihm die Sünde ab. Er tauft ihn in der Heilige Geist. Das heißt, er setzt ihn in den Leib Christi ein. Er gibt ihm die Wiedergeburt. Und in dem Moment ist er mein Erlöser, der mich dann letztendlich durchbringt, dem Lamm, dem ich folge. Er wird dann hingehen und wird mir, ich sag's mal, diesen ganzen Priesterdienst zugutekommen lassen, in meinem kleinen Leben. Er ist der Christus. Ihr könnt die Stelle noch nachlesen. Hier, oder vielleicht Matthäus 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wisst ihr, und mir ist wichtig, dass ihr, wenn ihr den Namen Christus in Zukunft in der Bibel lest, dass ihr nicht mehr sagt, es ist halt ein Titel, sondern dass euch bewusst wird, es ist der Christus, der, der mir den Dienst tut. Dieser große Erlöser, der mir Geborgenheit verschafft, der mir, ich sag's mal schwäbisch, das Nest macht, wo ich mich verstecken kann, wo ich mich zurückziehen kann. Der mich vollständig birgt in sich. Das ist das Ziel. Zuerst Vergebung der Sünde und dann hinein in Christus versetzt, mit dem Erlöser lebe Tag für Tag, zur Ruhe zu kommen geistlich. Wenn er dann hineinseht, Matthäus 2, Vers 11, als die Weise aus dem Morgenland kommen, eigentlich war sie ja Magiere, das heißt Zauberer oder Sterndeuter. Sie fielen nieder, beteten es an, taten die ihre Schätze auf, brachten ihre Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, das war das Metall des Königs. Weihrauch, das war das Metall des Priesters. Hier haben wir den Messias, König und Priester. Und Myrrhe, das war der Stoff der Propheten, die Bitterkeit des Prophetenamtes. Hier haben wir alles. Hier wird er geoffenbart als der große König, Priester und Prophet, als der große, ich sag's einmal, Priesterkönig. Und Johannes 3, Vers 34 ist jetzt ganz wichtig. Wenn er der Gesalbte ist, im Alten Testament hatte den Geist in Fülle letztendlich Gott selber und hat ihn verteilt auf Menschen. Er gab ihnen Anteil am Heiligen Geist. Aber jetzt hier im Neuen Testament lautet es völlig anders. Johannes 3, Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt ihm den Geist nicht nach Maß, das heißt maßlos. Das heißt, im Neuen Testament ist die Fülle des Heiligen Geistes auf das Haupt, auf Jesus Christus, auf den Gesalbten konzentriert. Und ich werde immer so viel mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, so sehr ich mich ihm hingebe. So sehr meine Stellung zum Haupt stimmt, dann fließt dieser Strom, ansonsten nicht. Wisst ihr, mir ist ganz wichtig, dass ihr begreift, wie es geht. Ich habe es lange nicht begriffen. Im Prinzip, ich brauche nur die richtige Stellung zum Herrn Jesus. Und die Fülle des Heiligen Geistes fließt in mein Leben. Der Friede wie ein Wasserstrom. Die Befreiung, dass die geöffnete Tür, dass die Realität wird, dass ich rausgehe, ist ungeheuer. Er hat den Geist nicht nach Maß. Und diese ganze Fülle des Heiligen Geistes fließt in mein Leben hinein, wenn ich die richtige Stellung habe zum Haupt. Hier nochmal eine ganz wichtige Stelle, Matthäus 22, 42. Beachtet, wenn ihr die Bibel lest, wenn es heißt, der Sohn Davids, dann zeigt jemand an, es ist der Messias. Und ich habe es mir extra grün umrahmt. 42, was denkt ihr von Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Der Christus ist der Sohn Davids. Wenn ihr dann auch seht, wie die Menschen ihn manchmal anrufen, du Sohn Davids, erbarme dich, was sagen sie dort? Christus, du Gesalbter, du Hohepriester, du Retter, rette mich. Die haben das verstanden. Ihr müsst mal, wenn ihr das Neue Testament lest, die Evangelie, müsst ihr mal darauf achten, wenn der Titel Sohn Davids kommt. Das war schon in der Anrede, der Hilferuf an Jesus, ihnen zu helfen. Damit haben sie bekundet, du bist der Sohn Davids, du bist der Gesalbte. Und was hat der Gesalbte getan? Die Türe geöffnet, er bringt der Friede wie ein Wasserstrom, er bringt diese volle Erlösung. Das war hier schon klar. Und dann in Matthäus 23, in diesem schrecklichen Kapitel über die Pharisäer, wo die schreckliche Sündhaftigkeit der Pharisäer aufgezeigt wird, heißt es am Anfang, einer ist euer Meister. Christus, ihr seid alle Brüder. Merkt ihr was? Es dreht sich hier alles um ihn. Egal was Brüder für eine unterschiedliche Begabung haben, was sie für Gott für Gaben bekommen haben, sie sollen sie ausleben. Aber es darf nimmer nur auf eine einzige Stelle zählen, auf ihren Meister. Sonst hat es keinen Wert. Strohfeuer. Alles zur Verherrlichung Jesu. Nichts anderes. Der Rest ist uninteressant. Das ist ein typisches Zeichen, um zu prüfen, ob der Heilige Geist wirkt. Wer steht im Mittelpunkt? Ein Mensch oder Jesus Christus als der Erlöser? Das ist ganz einfach. Wer steht im Mittelpunkt? Jesus Christus, der Erlöser oder Bewegung? Wer steht im Mittelpunkt? Jesus Christus oder ein angeblicher Heiliger Geist, der es gar nicht ist? Wer steht im Mittelpunkt? Jesus Christus oder Kirche? Jesus Christus oder ein angeblicher Stellvertreter? Wer steht im Mittelpunkt? Sie führten ihn zu Jesus. Vom Berg der Verklärung, sie sahen nichts als Jesus allein. Er ist der Sohn Davids, er ist der Christus, er ist der alleinige Helfer, er ist der Erlöser. Wir müssen zurückkommen wie die Heiligen des Alten und des Neuen Bundes. Wir müssen begreifen, was Christus heißt. Der Gesalbte, der mich letztendlich als hohe Priester, ich sag's einmal, durchbringt. Der mich bergen will bei sich. Lest einmal Psalm 2. Da wird am Anfang die ungeheure Machtentfaltung Jesu auch im tausendjährigen Reich dargestellt. Wie er hier mit eisernem Zepter die Nationen beherrschen wird und glaubt nicht, dass im tausendjährigen Reich friedlich zugehen wird. Mit eisernem Zepter regiert er hier unter den Sündhaften, da hat es noch genügend Umbekehrte. Und da kann man erschrecken, wenn man diese Texte liest. Und dann am Schluss heißt es, wohl denen, die sich bergen bei ihm. Das ist dann für die Gläubigen. Dort ist der Ort der Geborgenheit. Aber ich muss einen erkennen, dass er der Christus ist. Und Lukas 2, hier, das ist ja ganz berühmt, wo die Hirte auf dem Felde sind. Was predigen sie? Euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Hier haben wir den Namen Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Die Bibel sagt ganz klar, euch ist heute ein Retter geboren. Jesus heißt, Jahwe ist Rettung. Welcher ist Christus, der Gesalbte, der uns in jeder Beziehung durchbringen wird und der Herr, dem ich unterworfen sein muss. Das ist die dreifache Botschaft des Namens Jesu. Er ist mein Herr. Kapitulation, Radikale. Entweder oder. Aber er ist auch mein Retter, der meine Sünde hinweggewaschen hat mit seinem Blut. Aber er ist auch mein Christus, der mir den Hohepriesterdienst tut, in letzter Konsequenz. Das Salböl des Heiligen Geistes von sich dem Haupt bis zum Saum seiner Kleider fließen lässt, dass ich ihn ergreifen kann, wenn ich in Christus bleibe, wenn ich in die richtige Stellung hineingehe, ihm gegenüber. Ihr seht, die ganze Bibel, die ist eigentlich, es ist so brutale Einheit, ich bin manchmal schockiert, wenn ich das sehe. Dass ich manchmal sage, Karl Hermann, was liest du eigentlich hier rum? Wie liest du die Bibel? Dass ich sagen muss, je mehr ich die Dinge sehe, muss ich sagen, das ist alles wie ein Mosaik, passt alles zusammen. Jeder Satz, jedes Komma, jeder Buchstabe. Ich glaube, wir müssen dringend beten. Mir geht es auch so, dass ich es bete. Öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz, das heißt in deinem Wort. Wie Israel gebetet hat, dass wir die Wunder sehen, die Wunder Jesu in diesem Text. Ich möchte nicht alle Stelle lesen. Ganz wichtig hier, Jesu Schmach wegen seines Amtes als Messias. Das heißt, der Herr musste hier dafür bezahlen. Lukas 23, 35. Sie teilten aber seine Kleider und warfen das los. Und das Volk stand da und sah zu. Es spotteten aber auch die Obersten und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Und ist euch je aufgefallen, dass diese Stelle, wenn es um Christus geht, immer mit Errettung zu tun haben, mit Hilfe? Kein Bibel liest es. Du bist doch Christus. Ja, was muss ein Christus können? Helfen. Er muss retten können. Ja, rette dich jetzt selbst. Ihr versteht. Die Bibel bietet es da, zwar versteckt, aber immer gleich. Der Christus ist der Helfer, der Christus ist der Retter, der, der mir hilft. Aber jetzt kommt noch das Entscheidende. Nicht mir hilft, wie ich will. Weil das, was ich will, ist ja meistens nichts. Darum heißt es, dein Wille geschehe im Vater unser. Sondern der mir hilft, wie er will. Und dass er das tun kann, dass er mir Christus sein kann, da müssen zwei Dinge geschehen. Ist euch klar? Dass er wirklich mein Christus sein kann. Dazu muss er zuerst mein Jesus sein, mein Retter. Und dann muss er mein Herr sein, dem ich mich unterwerfe. Und dann ist er auch mein Christus in letzter Konsequenz. Wir haben gelesen, der Vater hat ihn zum Herrn und Christus gemacht für uns. Das ist er. Das muss Realität werden. Wenn wir uns unterwerfen, wenn wir uns reinigen lassen durch das kostbare und teure Blut, dann kommt die Hilfe. Und hier wird der Herr Jesus sehr verunehrt, indem er ihm letztendlich die Ehre nimmt, indem er Hilfe sucht bei Menschen, indem er Hilfe sucht bei Methoden, statt dass man zum Erlöser geht. Johannes 4, 42, nochmals ganz wichtig. Er ist der Retter der Welt. Der Christus ist der Retter der Welt. Wiederum, Christus Retter. Johannes 6, Vers 69. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Wieder im Zusammenhang mit Rettung. Du hast diese Worte des ewigen Lebens. Du bist der Christus. Du bist der, der hilft, der mich retten kann. Ist ja immer der gleiche Gedanke. Der Retter, der Sünder, der Sohn Gottes. Und sei kostbares und teures Wort. Apostelgeschichte 26, 23. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volke, des Israel und auch den Heiden. Jetzt haben wir wieder dieses Geheimnis, der Erlöser der ganzen Menschheit, der Juden und Heiden rettet, der nicht nur Juden rettet, sondern auch Heiden. Und hier sieht man, wie er ihn offenbart, wie Paulus hier von Gott her durch den Heiligen Geist ihn offenbart, er sagt, er ist der Christus und der Christus muss zuerst leiden, das vollkommene Opfer. Und dann ist er der Erstling aus der Auferstehung, der dann den geistlich Toten Licht verkündet. Nur so was. Es zieht alles aufs eine, wir lesen es nur nicht. Der Teufel versucht uns dauernd beim Bibellesen vom Zentrum wegzuziehen. Und alles zielt doch immer nur auf diesen einen. Wir können die Bibel aufschlagen, wo wir wollen. Wisst ihr, und dann, wenn er mal geknechtet war unter dem mosaischen Gesetz, wenn jemand wirklich einmal unter dem Gesetz war, heute ist es auch oft üblich, dass man zu jemandem sagt, der ist gesetzlich, wenn er gehorsam ist. So eine Ausrede. Aber ich meine, wenn man mal wirklich jemanden erlebt hat, der gesetzlich war, der wirklich unter dem Gesetz geknechtet ist, der kann dann verstehen, wie der aufatmet, wenn es heißt, denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Wisst ihr, wo ich das Gesetz erst verstanden habe und den Satz, als ich mal im 3. Mose ganz langsam durchgelesen habe, was für Strafen ein Jude getroffen hat, bei welchen Dingen. Und dann bin ich plötzlich unendlich froh geworden, dass das Gesetz in Christus erledigt ist. Dieser große Dienst, dass Gott mich nicht mehr strafen muss. Aber wenn ihr mal ein bisschen die Gläubige kennenlernt, dann werdet ihr immer wieder Gläubige kennenlernen, die haben Angst. Die haben Angst vor Strafe. Und dann merkt ihr, wenn die Gläubige merken, Christus ist das Ende des Gesetzes. Es ist Friede zwischen Vater und mir. Ich brauche das mosaische Gesetz nicht zu halten. Dann kommt Friede ins Herz. Und das Gewisse nicht mehr verklagt. Seht ihr, und Epheser 1, Vers 3, das ist jetzt das Gewaltige, das geschaffen wurde, das wir heute für selbstverständlich nehmen. Das heißt, es gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Merkt ihr was? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn. Das heißt, dem ich mich radikal zu unterworfen habe. Jesus, der mich gerettet hat von meinen Sünden und Christus, der mir in allem hilft. Der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen in Christus. Merkt ihr wieder, wie Christus auf die Rettung, auf die Hilfe zielt? Jeder geistliche Segen fließt vom Haupt Jesus Christus, wenn ich die richtige Stellung einnehme. Aber man kann da nicht lesen, Herr Jesus Christus, und muss sagen, Herr dem ich mich zu unterwerfen habe. Jesus, der mich wirklich gerettet hat, und Christus, der wirklich mein Hohepriester ist und mir diesen Dienst der Fülle des Segens tut. Denn 1. Korinther 1, Vers 30, eine ganz wichtige Stelle. Wenn jemand gläubig ist, dann gilt ihm diese Stelle. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Ich sage es mal ganz vorsichtig, mehr braucht ein Gläubiger nicht, als der Jesus für ihn ist. Und durch die Gnade Gottes sind wir in Christus. Das heißt, wir sind in ihn hineinversetzt. Diese ganze Fülle des Erlösers, des Messias, des Gesalbten gilt uns. Wenn ihr dann in Ruhe Johannes 15 lest, dann versteht ihr es. Wie der Weinstock und die Reben geht es dann. Ich habe die richtige Stellung zum Gesalbten und die Fülle des Lebens fließt in mich. Kommt Sünde in mein Leben hinein, kommt irgendeine andere Dinge hinein, dann wird die Verbindung abgeglimmt. Der Lebenszustrom fehlt. Und dann trocknet ein Gläubiger aus. Hebt er die Sperre auf, dann fließt wieder vom Haupt, ich sage es mal im Bild vom Psalm 133, vom Haupt Aarons fließt dann wieder das Öl, der Heilige Geist, bis zum Saum des Kleides, bis zu dem Punkt, wo ich Hilfe bekomme. Und viele Gläubige sagen, Gott hilft mir nicht. Ich sage, nee, nee, das ist jetzt das Problem. Vielleicht ist das Öl vom Bart noch nicht zum Saum geflossen, weil du laut Johannes 15 eine Blockade hattest. Vielleicht ist es wichtig, dass du deine Blockade aufhebst, dass das Öl fließen kann. Dann wart doch in aller Ruhe, das Öl wird gleich am Saum sein und dann kannst du zugreifen und der Herr wird dir helfen. Ihr begreift. Ich habe als Erschütterndes bei mir erkannt. Ich habe es lange nicht gemerkt. Wenn es mir geistlich nicht gut geht, inzwischen weiß ich das Geheimnis. Es ist immer nur einer schuld. Das bin ich. Es ist immer der Christus da, der große Erlöser mit seiner Fülle. Der bereit ist, alles in mein Herz zu geben. Der bereit ist, mir diesen Dienst zu tun. Das Problem ist, ob ich es mir gefallen lasse. Und dann Galater 4, Vers 7. Hier sind manche Bibeln weggelassen, ist aber ganz wichtige Stelle. So bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Macht doch was, durch Christus. Durch ihn bekomme ich das ganze Erbe Gottes in der Fülle. Und der Herr ist bereit, es an mir zu tun. Er ist gesalbt, um das an mir zu tun. Wenn ich es mir gefallen lasse. Ich befürchte, dass ich mit dem Meister in der Ewigkeit erschrecken werde, wenn ich merken werde beim Preisgericht, was der Herr Jesus mir in Dienst tun wollte und was ich verweigert habe. Bewusst oder unbewusst. Was ich ihm verweigert habe, dass er mir einen Dienst tun konnte als Gesalbter. Das Problem. Wisst ihr, wir sind wie die Kinder manchmal. Kinder sind ja manchmal so, dass du nicht zur Konzentration bringst. Wir sind immer unterwegs, immer auf Achse, immer im Stress, immer vorwärts. Und wir vergessen oft, dass der Herr gesagt hat, selbst zu seinen Jüngern, kommt ein wenig beiseite. Was will er tun, wenn er uns beiseite nimmt? Er will sein Christusamt ausführen. Er will mein hoher Priester sein. Das Problem ist, dass wir Gläubige, wir haben keine Zeit für ihn. Das ist das große Problem. Und manchmal muss er die Menschen so in die Nöte bringen, dass sie plötzlich beginnen und sagen, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wisst ihr, was der Herr manchmal tun muss? Wenn wir ihm davonlaufen, dann lässt er solche Schwierigkeiten in euer Leben und auch in mein Leben hineinkommen, bis wir aufwachen und plötzlich wieder beginnen zu rufen, Sohn Davids, das heißt, du Christus, erbarme dich meiner, hohe Priester, jetzt komme ich. Man sagt nicht umsonst, Not lehrt beten. Not lehrt nicht nur beten. Not gibt auch ungeteiltes Herz, wenn man es richtig macht. Und dann Römer 7, Vers 4, das zeigt die Bibel nochmals die Wirkung, wenn der hohe Priester, wenn Christus an mir arbeitet. Also seht auch ihr, meine Brüder, dem Gesetze getötet worden durch den Leib des Christus, auf das ihr einem anderen angehöret, nämlich dem, der aus den Toten auferstanden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Dann plötzlich kann ich Frucht bringen. Wisst ihr warum? Weil ich in Christus bin, weil das Haupt mir seine Fülle gibt. Wisst ihr, Frucht ist kein Krampf, Frucht ist organisch. Wisst ihr, wenn man selber Frucht hervorbringen will, das ist wie wenn ich vor Kinder hinsitze und sage, jetzt wächst doch endlich. So ist das. Wenn ich alles Mögliche tue, dass das wächst. Wie wächst ein Kind? Von allein. Und genauso kommt die Frucht Gottes, die Frucht des Heiligen Geistes von Christus und kommt allein. Das ist kein Krampf, das ist nur eine Haltung, wo dann das in mir hervorbricht, wenn ich zum Haupt die richtige Stellung habe. Epheser 1, Vers 10, ihr kennt die Stelle, er ist das Haupt, der Christus, er ist das Haupt der Gemeinde. Und alles, was ich habe, habe ich aus Gnade von ihm erhalten. Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum die Bibel immer den Doppelnamen nimmt, Christus Jesus? Warum hier rumdreht ist, nicht Jesus Christus, sondern Christus Jesus? Er hat uns mitversetzt, das ist die Stellung in Christus. Darum kommt Christus zuerst. Das sind so die kleinen Geheimnisse der Schrift. Samt Christus lebendig gemacht, mit auferweckt in Christus. Und dann kommt es, um uns die ganze Gnade in den darauffolgenden Zeiten zu erweisen. Wie? Als der Christus, als der Messias, als der Erlöser. Und dann kommt mit herrlichste Vers 10. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Steht nicht Jesus Christus, steht Christus Jesus. Christus zuerst. Das geht um die Hilfe. Merkt ihr was? Es geht hier um die Stellung der Gläubigen. Dann kommt Christus Jesus. Ist kein Zufall. Aber es gibt ein großes Problem. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt außer diesem Christus, diesem großartigen Erlöser, gibt es was Zweites. Matthäus 24, Vers 5. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand irreführe. Es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und werde viele irreführen. Jetzt kommt der Irrgedanke auch der Gläubiger aus den Heiden. Da glaubst du deinem Ernst, da kommt einer und sagt, ich bin Christus. Natürlich hat es solche gegeben. Es gab einen Neger, der hat gesagt, Väterchen Divine hat er geheißen. Er hat gesagt, die Zeit, wo Gott unsichtbar ist, vorbei, ich bin's. Das ist dann der Anfang der Vernebelung. Dort ist dann, sieht man dann, was Sünde im Hirn bewirkt, wenn ein Mensch dann so verwirrt wird, dass er glaubt, er ist Gott. Aber wenn man das einmal näher betrachtet, die Bibel sagt, es gibt falsche Christusse. Wenn man jetzt begreift, was ist Christus? Der hilft, der an mir den Dienst tut, dann sieht man plötzlich, es kommen falsche Heilsbringer, falsche Helfer, falsche Retter, falsche Messias im tiefsten Sinne des Wortes. Und wir sind mittendrin in der Zeit, wo die falschen Christus in jeder Straßenecke stehen. Wir haben die Flut der Verführung, die Flut der falschen Prophetie, die Flut der falschen Christus. Ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, dass auch die katholischen Priester eine Stellung in Anspruch nehmen, die so weit geht, dass sie hier Christus darstellt für den Gläubigen. Aber die Lehre der Transsubstantiation ist brutal. Auch hier ist ein falscher Christus. Und dann Matthäus 24, Vers 23 und folgende. Wenn also dann jemand zu euch sagen wird, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen und Wunder tun. Wisst ihr, das ist das Teuflische. Diese Hilfe funktioniert unter Umständen vordergründig. Wisst ihr, es gibt brutale Dinge. Da ist eine Schwester, die Gott treu dient, jahrelang. Betet drum, Herr, gib mir der richtige Mann. Passiert nichts. Passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts. Die werden fast, die verzweifelt fast. Hab ich schon miterlebt. Und dann geht unter Umständen die Freundin vom klaren Weg weg, geht in die Schwärmerei, ist jetzt konstruiert, und nach 3 Wochen kommt die Verlobung. Wisst ihr, was da in den Herzen der Gläubigen vorgeht? Was da für ein Kampf beginnt? Das Teuflische ist eben, dass diese falschen Christusse Erfolg haben. Die haben vordergründig Erfolg. Aber der echte Christus, der löst das Problem in der Wurzel, nämlich in meinem Herzen. Aber die Bibel sagt ganz klar, es werden falsche Christusse auftreten. Und ihr könnt nachlesen, 2. Korinther 11, es wird ein anderer Jesus auftreten. Und hier ist was ganz wichtig, da man die Stelle versteht, Johannes 5, Vers 43. Irgendwann treibt es auf der Höhepunkt und dann kommt der Endgültige, der Stadt Christus. Johannes 5, Vers 43. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Jetzt guckt ihr mal, wo die Falle ist. Das sieht man gar nicht auf den ersten Blick, wo die Falle ist. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht? Das ist die Falle, warum man falscher Christus auf den Leim geht. Warum in die Falle läuft. Man will einen Christus, wo man der Herr Jesus vielleicht noch Jesus sein lässt, nämlich den, der meine Sünde vergibt. Aber man will manchmal einen Christus, wo der Herr Jesus nicht Herr ist. Und dann ist man bereits gefährdet, dass man den Antichristus bekommt. Warum sagt unser Text, er hat ihn zum Herrn und Christus gemacht? Weil Herr und Christus unabänderlich zusammengehört. Also wenn man Jesus nicht Herr sein will, dann läuft man Gefahr, dass man dann zu einem falschen Christus geführt wird. Drum ist auch die Lehre der Bibel, der absolute Kapitulation vor dem Lamme Gottes, vor Jesus Christus, eine der entscheidendsten Lehren. Wenn jemand nicht kapituliert, dann hat es letztendlich, ich sage es mal ganz hart auf die Dauer, gar keinen Wert. Wir müssen kapitulieren vom Erlöser. Wir müssen radikal sein Opfer annehmen. Es geht auch nicht, dass ein Gläubiger jahrelang, wenn es keinen Grund gibt, mit einem schlechten Gewissen herumläuft. Er muss im Glauben lernen zu erfassen, dass das Blut reinigt von der Sünde. Er muss ihrem Heiligen Geist den Raum geben, dass er das Zeugnis geben kann. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Er muss ihn Christus sein lassen. Er muss ihm erlauben, dass er den Dienst an ihm tut. Aber es geht nur, wenn man vorher gereinigt ist durch Jesu Blut, wenn man unterworfen ist, kapituliert. Und hier ist jetzt eine Stelle, ich lese hier mal ein bisschen abgewandelt, Hesekiel 21, Vers 30. Hier steht ein Titel des Antichristen. Dort heißt es, und du, Unheiliger, Gesetzloser, Schlachter hat übersetzt Frevler, das Gleiche, Gesetzloser. Der Antichrist hat den Titel der Gesetzlose. Versteht ihr jetzt, warum in Matthäus 24 die Bibel sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen? Dann heißt es, du, Gottloser, Unheiliger, Fürst Israels. Wer ist der Antichrist? Ein Fürst Israels. Das ist ein Jude. Gar keine Frage. Dessen Tag kommt zur Zeit, und hier heißt es, der Ungerechtigkeit des Endes, so heißt es wörtlich. Oder zumindest genauer wie bei der Schlachter. Elberfeld hat hier, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes, genauer. So spricht Gott der Herr, fort mit dem Turban. Wörtlich heißt es, Kopfbund. Wisst ihr, was ein Kopfbund ist? Das war das Zeichen des Priesters. Herunter mit der Krone. Das war das Zeichen des Königs. Und was ist der Messias? Priester, er hat den Kopfbund. Und was ist er? König, er hat die Krone. Hier geht es um den Messias. Er sagt also praktisch, du gottloser, gesetzloser Fürst Israels, der du am Ende der Zeit kommst, wo deiner Missetat ein Ende gemacht wird, oder wie der Elberfelder gesagt, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, dann sagt Gott, dann wird dir, nämlich Antichristen, diese falsche Priesterwürde weggenommen werden. Und dann wird dir diese falsche Krone, die er sich willkürlich aufsetzt, vom Kopf gerissen werden. Und dann heißt es im letzten Vers, zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Ein dreifaches Zeugnis. Sie soll nicht mehr sein, bis der kommt, dem das Recht zusteht, dem werde ich sie geben. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Jesus. Das ist eine Gegenüberstellung vom Antichrist und vom Jesus. Man sieht hier wieder, es geht beim Messias um den König, um Herrschaft. Und es geht beim Messias um die Priesterwürde. Aus dem Grund sagt unser Text in Apostelgeschichte 2,36, er ist uns gemacht zum Herrn, zum König und zum Christus, das heißt zum Priester. Erst wenn man die Zusammenhänge sieht, dann sieht man, wie die Bibel diese Dinge setzt. Dann geht der Bibeltext plötzlich auf. Und aus dem Grund sagt die Bibel dann, ein Christ ist ein Gesalbter. Epheser 1, Vers 13. Mit einer der wichtigsten Stellen im Neuen Testament. Wir haben vorgelesen, wir haben die Salbung. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr glaubet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Pfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Wir sind Nachfolger des Gesalbten, des Christus. Wir sind mit dem Heiligen Geist hier letztendlich, ich sag's einmal, beglückt worden. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind lebendig geworden bis Römer. Der Gesalbte, der Christus. Und guckt her, es gibt eine Stelle, die ist furchtbar. Ich habe es ja gesagt, die letzte. Ich möchte die letzte Stelle lesen. Prediger 10, Vers 1. Tote oder Giftige, Fliegen machen das Öl des Salbenbereiters stinkend und faulend. Wenn ein Gläubiger sich der Dienst des Messias, des Christus, nicht mehr gefallen lässt und duldet, dass geistlicher Tod in seinem Herzen letztendlich entsteht, dann wird auch ein Gläubiger wie diese giftige Fliege, wird ein solchen Gläubiger das Öl des Salbenbereiters stinkend machen. Das heißt, dieser Gläubige wird Schaden anrichten im Reich Gottes, indem der Salbebereiter, wer ist der, der die Salbe bereitet? Das ist der Gesalbte, der den Geist in Fülle hat, der jetzt die Salbe für uns bereitet. Der Name Jesus, die Salbe von Gilead, das ist er. Dann sagt die Bibel, wenn hier tote Fliegen sind, geistlich tote Gläubige, die innerlich zurückgegangen sind, die innerlich abgestorben sind, wo es schon geistlicher Tod im Herzen drin ist, dann macht sie das Öl des Salbenbereiters stinkend und faulend. Das heißt, das Zeugnis des Erlösers nach außen wird zerstört. Die Menschen können dann nicht erkennen, dass hier der Gesalbte vor ihnen steht. Sie können nicht erkennen, dass hier ein Christus vor ihnen steht. Ein Gesalbter, der ihnen den letzten Dienst tun will. Sie können es nicht erkennen, die Menschen, weil hier andere sind, die er bereits gerettet hat, die er bereits gesalbt hat, die er gereinigt hat, denen er diesen Dienst hat, wenn sie beginnen, so wie hier, tote Fliegen zu werden. Dann wird hier geistliches Gift freigesetzt, das letztendlich das Öl des Salbenbereiters zunichte macht. Wisst ihr, Geschwister, wenn ich das sehe in der Bibel, was der Jesus hier sein will, wenn wir einen Herrn sein lassen in unserem Leben. Die Bibel sagt ganz klar, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Dann kann ja nur noch eine Frage sein. Wo stehe ich persönlich in dieser Sache? Bin ich hier einer, dem der Christus den Dienst tut? Heißt es wirklich Herr Jesus Christus? Der ich sage, Herr, mach mit mir, was du willst. Jesus, Herr, reinige mich von meiner Sünde und sag, Christus, tu diesen ganzen Dienst in mir. Oder gehe ich da einfach drüber weg? Und dann passiert das Gleiche wie in Prediger 10. Da habe ich eine tote Fliege. Und habe schon mal gesehen, wie eine Fliege in Salbe fällt. Das Bild ist perfekt gewählt. Das ist diese schöne weiße Salbe. Fliege geht ja in Salbe rein, geht in Tee rein, in solche Dinge. Wenn da Fliege rein, wenn du siehst plötzlich eine tote Fliege mitten in der Salbe, ist ein fruchtbarer Anblick. Und so wirkt die Erlösung auf die Ungläubigen. Wie eine tote Fliege in der Salbe. Wenn wir uns den Dienst des Christus nicht gefallen lassen. Wisst ihr, und ich möchte doch nochmal die Stelle lesen für heute zu Beginn. 2,36. Wir wissen mit Gewissheit, hier sagt es zu Israel, weil hier ist der Beginn der Heilszeit, heute haben die Heide das Heil. Wir wissen mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, meiner Retter, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ich habe nur eine Bitte an euch. Wenn ihr die Bibel weiterlest, dann beachtet einmal, was Herr heißt, dann beachtet einmal, was Jesus heißt und dann beachtet, was Christus heißt. Und untersucht einmal die Stelle, die ihr lest in eurer stillen Zeit, auf diese Aussage hin. Wenn man das normal tut, im vollen Bewusstsein und im Gehorsam ihm gegenüber, dann beginnt die Revolution. Wisst ihr, wo die beginnt? im Herzen der Gläubigen. Ich möchte beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, gegeben hast. Dass du ihn gegeben hast als Retter von unseren Sünden, als den, der unsere Sünde hinwegwäscht mit seinem kostbaren und teuren Blut. Aber dass du ihn auch zum Herrn und Christus gemacht hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Haupt bist, dass du das Haupt der ganzen Gemeinde bist und dass wir uns dir unterwerfen dürfen, als Sklaven Jesu Christi, aber auch, dass du unser Priester bist, unser Hohepriester, unser Gesalbter, unser Christus, unser Messias, der uns diesen herrlichen Dienst tut. Und ich habe bloß eine Bitte heute Abend, dass du einfach durch die Reihe gehst und jeden von uns da im Herzen ergreifst, wo es nötig ist, auf dass du für jeden wirklich Herr Jesus Christus sein kannst. Dafür danke ich dir. Amen.
Uns auch freuen dürfen, dass nicht nur dieses für das Haus Israel bestimmt war, dass sie ihn erkennen, sondern auch für uns die Heiden. Möchten wir noch zum Schluss das Lied Nummer 185 zusammen singen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, solange mein Jesus lebt, 185.
Solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe glühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brächt mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, er heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies.
Gut, jetzt habe ich noch eine Durchsage in eigener Sache, so wie es, glaube ich, im Fernsehen immer heißt. Die haben jetzt nur der Zettel schön liegen lassen. An dieser Stelle weitergeben. Wir kennen jemanden, der eine Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft einen Platz frei hätte für einen jungen Mann zwischen 20 und 25 Jahre. Gläubig sollte er sein, und zwar ist ein Zimmer mit Bad und WC und ja, ist von der Ruth Schmid, wer sie kennt. Bei ihr zu Hause ist ein extra ein Stock, wo dann diese Räumlichkeiten sind. Bad und WC wären gemeinsam zu nutzen, und sowie Wohnküche und Balkon. Und es liegt in Stetten im Remstal, in der Nähe also auch von Esslingen. Wer also hier jemand kennen würde, wer vielleicht zur Hochschule oder so sonstiger Schule fährt, mit eben dem Ziel Esslingen, es wäre also nicht allzu weit von diesem Zentrum entfernt. Der kann sich an uns oder eben direkt an die Ruth wenden. Gut. Der nächste Termin, wie gesagt, wie vorher angekündigt, ist am 21. April, heute in 3 Wochen. Und bis dahin möchten wir so sagen, wie es Paulus auch an die Philipper gesagt hat zum Schluss, wo er schreibt: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und jetzt wissen wir ja, diese drei Dinge oder diese drei Bezeichnungen unseres Herrn Jesus Christus, was sie für uns heißen. Und ich soll auch jedem bewusst gewesen sein heute, ob er ihn schon kennt oder nicht, aber er will es sein in unserem Leben, unser Herr, der Herr Jesus, unser Christus. Seid ihm anbefohlen. Bis zum Wiedersehen.